Doppelt gemoppelt.
Der Podcast
mit Leonie
und Nika.
Li, grü und hallo.
Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge
Doppelt gemoppelt.
Mensch, das hat heute wieder hervorragend funktioniert.
Ja, wir können euch sagen, wir haben gerade ungefähr 25 Minuten versucht, ein Reel für euch aufzunehmen. Das heißt, guckt direkt bei Instagram vorbei.
Doppeltgemoppelt.podcast. Wir haben uns Mühe gegeben.
Das hat Ewigkeiten gedauert. Aber gut. Ja, die letzte Folge war besonders und
wir hoffen, sie hat euch gefallen.
Falls neue Leute jetzt zuhören sollten, ich bin Nika.
Ich bin Leonie.
Genau, damit ihr euch unsere Stimmen auseinanderhalten könnt.
Ich glaube tatsächlich, es wird trotzdem schwierig, da wir sehr ähnliche Stimmen haben. Aber auch hier, geht gerne mal auf Instagram, da kann man vielleicht uns ein bisschen besser auseinanderhalten.
Und mehr oder weniger, wenn wir nicht gerade das Gleiche anhaben.
Richtig, und ihr habt vielleicht auch mal Gesichter zu den Stimmen.
Ja, das hilft ja immer. Oder ihr guckt auf unser Cover, da steht ja auch Leo und Nika so neben, oder?
Das ist total richtig.
Aber ja, wie gesagt. Ich bin irgendwie zu dumm, bei Spotify so, da sind ja immer diese Untertitel und ich krieg die nicht weg. Ich will die gar nicht sehen, ich will schön das Cover sehen, aber es sind immer nur die Untertitel, ich bin so blöd. Gute Technik ist nicht so meins.
Du bist aber besser mit Technik als meine Wenigkeit.
Wir brauchen dringend Technikmenschen. Gut, wir sind in Folge 51 und heute geht es um Crisis.
Faktencheck. Fakt Nummer 1, Midlife tief statt Midlife Crisis. Studien zeigen, dass das Wohlbefinden oft einer U-Kurve folgt. Es sinkt in der Lebensmitte ca. mit 40 Jahren und steigt später wieder an. Eine Krise ist nicht unvermeidlich, aber das seelische Tief ist messbar. Fakt Nummer 2, Midlife Crisis ist kein universelles Phänomen. Nur etwa ein Viertel der Menschen berichten überhaupt von einer Midlife Crisis, meist ausgelöst durch äußere Ereignisse wie zum Beispiel Jobverlust, Krankheit. Der Begriff ist oft übertrieben und individuell sehr unterschiedlich. Fakt Nummer 3, auch junge Erwachsene erleben Krisen. Da ist es dann die Quarterlife Crisis. Menschen zwischen 20 und 30 erleben häufig Unsicherheit über Karriere, Identität und Zukunft. Hohe Selbstwirksamkeit und psychisches Wohlbefinden wirken dabei unterstützend.
Wunderbar. Ja, generell so Tiefs, Crisis, was auch immer, sind ja sehr Phasen der Selbstreflexion und des Zweifels. Unsicherheit und Unzufriedenheit sind da ein großes Thema. Man stellt sich so Fragen wie, hat das, was ich bisher gemacht habe, mein Leben erfüllt oder fehlt mir irgendwas? Möchte ich überhaupt so weitermachen?
Richtig. Und es gibt auch so typische Klischees, zum Beispiel, der Mann kauft sich ein Motorrad, fängt an, sich jüngere Frauen zu suchen. Frauen fangen an mit Yoga, färben sich die Haare, lassen sich was im Gesicht machen. Und ich glaube, wir alle kennen dieses Vorurteil, was dann so ein bisschen damit abgetan wird, so, ach, die sind bestimmt nur in der Midlife-Crisis. Mhm. Aber das ist erstens gar nicht so eine leichte Sache, wie es oft dargestellt wird. Und zweitens sind auch gar nicht so viele Menschen davon betroffen, wie es dargestellt wird.
Ich finde das irgendwie so dieses ganze Harley-Fahren-Thema. Und bei Frauen ist es ja dann auch häufig irgendwie eine Abnahme, um sich wieder wohler zu fühlen oder sowas. Das geht irgendwie total, das ist mir jetzt so ein Gedanke, der mir gerade eingefallen ist, es geht irgendwie total auf so Stereotype zurück. Irgendwie.
Ja, das stimmt, so ein bisschen.
Frauen wollen wieder jünger, attraktiver sein, weil es ist ja leider so, dass die meisten Männer, ich glaube, es gibt sogar eine Studie dazu, dass Männer immer ungefähr 20-Jährige am attraktivsten finden und das nicht so mitaltert.
Mhm.
Aber egal. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, Frauen wollen ja dann vielleicht manchmal wieder hinkommen und Männer wollen so richtig männlich werden. Wir kommen auch gleich nochmal zurück, warum das vielleicht so sein könnte.
Genau. Aber wir gehen erstmal so ein bisschen drauf ein, was Midlife Crisis überhaupt ist. Und zwar ist das eine psychische Sinnkrise und die wirft meistens Menschen im mittleren Alter aus der Bahn. Und das meist auch vollkommen unerwartet. Betroffene erleben dabei Unsicherheit, Selbstzweifel und reagieren oft mit drastischen Veränderungen im Leben, wie wir das schon angesprochen haben. Und der Begriff wurde tatsächlich in den 50er Jahren vom kanadischen Psychoanalytiker Elliot
Jacquet. Ich würde sagen Jacques.
Ja, ist Französisch. 13 Jahre in der Schule hat leider nichts gebracht. Naja, auf jeden Fall hat er diesen Begriff halt geprägt und im deutschen Sprachraum ist er weit verbreitet. Vereinzelt wird aber auch von der Lebensmittelkrise gesprochen, was ich total komisch finde.
Das klingt ein bisschen nach Lebensmittelkrise und das ist ja was ganz anderes.
Das ist richtig. Und genau, es gibt so ein paar Zahlen, das heißt, dass die Midlife-Crisis meist zwischen 30 und 50 Jahren auftritt. Aber wenn man diese U-Kurve nimmt und das irgendwie berechnet auf die Lebensjahre, dies, das, Ananas, dann liegt der Altersdurchschnitt einer Midlife-Crisis bei 42, irgendwas.
Ja, also du hast ja schon diese U-Form angesprochen und das stellt ja dann so ein bisschen die Lebenszufriedenheit dar. Und das ist tatsächlich anscheinend vollkommen unabhängig vom Familienstand, Einkommen oder Geschlecht. Allerdings nicht ganz unabhängig vom Geschlecht. Es sind nämlich tatsächlich meistens eher die männliche Bevölkerung betroffen. Und das ist was, das ich irgendwie gar nicht gedacht hätte, weil ich bin tatsächlich eher davon ausgegangen, dass, bevor ich recherchiert habe, dass so diese Midlife-Crisis vor allem eintritt, wenn die Kinder aus dem Haus sind quasi. Und da muss man ja einfach sagen, ist die Mutter meistens ein bisschen mehr involviert mit der Care-Arbeit und so weiter und so fort. Also dachte ich eigentlich, dass die mehr betroffen sein könnten, weil Männer ja einfach ganz normal ihrem Alltag nachgehen können, wenn man jetzt von diesem stereotypischen Familienbild ausgeht. Aber es ist tatsächlich so, dass Frauen sich halt eher anderen Leuten anvertrauen und das liegt halt so ein bisschen an diesen unterschiedlichen Kommunikationsweisen. Die fühlen sich dann mit ihren Gefühlen weniger alleine und wissen eben, dass das kein Phänomen ist, was nur eine Person betrifft, sondern halt viele. Und man kann ja auch meistens, wenn man in der Krise steckt, nicht so richtig neutral sagen, yo, ich bin gerade in meiner Midlife-Crisis, sondern warum fühle ich mich gerade so? Also das ist ja eher dann so ein bisschen nicht rational, emotional. Und besonders betroffen sind eher ängstliche, routineliebende Menschen, die Schwierigkeiten haben, mit Veränderungen umzugehen.
Richtig. Was aber noch ganz wichtig ist, die Midlife-Crisis ist keine psychische Erkrankung. Sie ist eher, wie schon einmal angesprochen, eine Sinnkrise. Wissenschaftlich wird diese Sinnkrise als psychische Belastung gesehen. Und in ganz, ganz extremen Fällen kann es tatsächlich in einer Depression enden, da diese psychische Belastung natürlich das Entstehen von Erkrankungen begünstigt. Aber das muss es nicht. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder Mensch, der irgendwie in einer Midlife-Crisis steckt, danach direkt in eine Depression rutscht. Man kann da auch ganz gut rauskommen. Und genau wie Nika das schon angesprochen hatte, ist es oft Unzufriedenheit, Selbstzweifel, Pessimismus, Angst, Ohnmacht. Hier gemeint das Gefühl, dass man Kontrolle verliert, Überlastung, Veränderungsdrang, Schönheitswahn, Schuldgefühle. Das sind alles Dinge, die man in dieser Zeit fühlt. Und wenn ich das so lese, denke ich mir schon Überforderung. Also ja, da hätte ich auch eine Sinnkrise.
Ja, es ist so ein bisschen Optimierung des Äußeren, wie du gerade gesagt hast. So neuer Haarschnitt, mehr Sport. Vielleicht, du hast ja vorhin schon dieses Yoga-Beispiel angesprochen, Pilates, whatever. Aber auch das Streben einfach nach einer gesünderen Lebensweise. Man stellt auf einmal seine ganze Ernährung um. Man hat tatsächlich auch teilweise neue, teils jüngere Freunde, um sich so ein bisschen jünger zu fühlen vielleicht auch. Die Spontanität steigt tatsächlich auch bei vielen Leuten. Es kann aber in Extremfällen, du hast gerade schon die Depression angesprochen, es kann aber tatsächlich auch, zu Drogenkonsum, Affären oder Glücksspiel führen. Und ich muss sagen, in meinem sehr entfernten Bekanntenkreis ist das schon vorgekommen, dass sich Paare dann halt so in dieser Phase getrennt haben, beziehungsweise auch Eltern in dieser Phase getrennt haben. Ich kann ja nochmal auf die Gründe eingehen. Das ist insbesondere eine Hormonumstellung, die da eine sehr große Rolle spielt. Es ist also nicht nur der Kopf, sondern die Hormone spielen einfach verrückt. So ein bisschen vielleicht wie eine rückgängige Pubertät, stelle ich mir das irgendwie vor. Bei Männern sinkt der Testosteronspiegel und bei Frauen sinkt der Östrogenspiegel. Testosteron ist ja so das, was sehr männlich macht, deshalb meinte ich vorhin, dass das dann vielleicht auf andere Dinge übertragen werden muss, wie Motorradfahren. Es gibt aber halt auch körperliche Veränderungen, zum Beispiel, dass die Muskelmasse abnimmt. Es gibt halt die wirklich ersten erkennbaren Zeichen des Alterns, graue Haare, Haarausfall, Falten. Und das ist alles so ein Zeichen von Vergänglichkeit und vielleicht auch diesem Gefühl, oh mein Gott, meine guten Jahre sind jetzt irgendwie vorbei. Ich muss irgendwie noch ein bisschen Zeit gewinnen und muss jetzt alles so gut wie möglich machen. Man kann aber sagen, dass Betroffene einfach häufig auch wieder mehr gesehen werden wollen und wieder ein bisschen mehr Bestätigung bekommen wollen und vielleicht auch aus dieser Phase von irgendwie dem Familienbild ein bisschen wieder mehr als Individuum wahrgenommen werden wollen.
Genau, es ist aber wirklich wichtig hier zu betonen, dass es jeden treffen kann. Aber ich persönlich finde, dass die Midlife-Crisis auch teilweise so ein bisschen als Entschuldigung gesehen wird oder als Erklärung für viele Dinge, die im Leben passieren. Also ich glaube, jeder hat mal den Drang nach Veränderung oder fühlt sich unsicher mit Entscheidungen, die er in der Vergangenheit getroffen hat oder so. Und das kann man nicht alles über die Midlife-Crisis abbügeln, weil das ist schon etwas, was man ernst nehmen muss. Und ich finde auch tatsächlich, dass es von der Gesellschaft teilweise belächelt wird.
Ja.
Eben auch mit diesen Klischees. Also nicht jeder Mann, der irgendwie in einer Midlife-Crisis steckt, kauft sich ein Motorrad. Nicht jede Ehe geht in den Bruch. Also es ist, ich finde, es ist tatsächlich schon wieder ein bisschen verharmlost worden.
Ja, generell dieses ganze Ehe-geht-kaputt-Ding. Man muss ja jetzt nicht sagen, yo, also wenn man jetzt, was weiß ich, heiratet oder so, dass man dann sagt, ja, mit 50 trennen wir uns eh wegen Midlife-Crisis. Also
42.
Entschuldigung. Aber es ist ja, man kann das ja nicht einfach als Ausrede nehmen, sowas, ich sag jetzt einfach mal, wegzuschmeißen oder so, wenn es nicht mehr klappt, klar, oder da irgendwie eine Affäre im Spiel ist, muss das natürlich jedes Paar für sich individuell entscheiden. Aber trotzdem kann man ja versuchen, das zu umgehen.
Richtig. Also nehmt diese Midlife-Crisis ernst und belächelt sie nicht.
Genau.
Das ist wichtig. Das Forschungsteam um den Ökonomen David G. Blanchflower vom Dartmouth College hat dieses vermeintliche Naturgesetz in Frage gestellt. Und da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit den 90er Jahren in Großbritannien und den USA durch diese Gesundheitsstudie Global Minds bis zu 12 Millionen Menschen befragt und ihren psychischen Gesundheitszustand sozusagen untersucht. Und dazu haben die Forschenden fast 2 Millionen Datensätze aus 44 weiteren Ländern, darunter auch Deutschland, gesammelt und haben dann diese Studie veröffentlicht. Und dabei ist nun mal rausgekommen, dass diese Kurve sich verschoben hat und mittlerweile diese Sinnkrise eher in den jüngeren Jahren auftaucht, und zwar zwischen 18 und 24. Wir befinden uns also komplett da drin. Da sind auch ein paar Zahlen rausgekommen, und zwar ist die Verzweiflung in den vergangenen Jahren bei Männern, also jungen Männern, von 3% auf 7% gestiegen und bei Frauen von 6% auf 9%. Und die Forschenden sprechen halt von dieser Verschiebung, weil unsere Generation ja zum Beispiel die Corona-Pandemie total mitbekommen hat, im Sinne von, also ich war 16 und ich war genau einmal im Club und dann wurde eine Woche später alles geschlossen, und das ist natürlich eigentlich so eine Zeit, wo man sich vielleicht eher auslebt und Experiences sammelt. Ich habe gerade das deutsche Wort nicht. Halleluja, das ist total.
Erfahrungen.
Danke. Und die haben halt auch einfach rausgefunden, dass dieses seelische Krisenzentrum ja mittlerweile einfach in unserer Altersgruppe liegt, und das macht mir auch ein bisschen Angst. Und die haben auch darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass man sich jetzt ein bisschen mehr um die Jugend kümmert.
Mhm.
Und ich finde, das ergibt auch total Sinn. Aber was ich dazu sagen muss, ich habe gerade total den Faden verloren, es tut mir leid, ich hoffe, ihr konntet mir trotzdem folgen. Ich habe da mal mit einem älteren Menschen drüber gesprochen und ihm auch von dem Begriff Quarterlife-Crisis erzählt, der für mich ja total Sinn ergibt, aber ich glaube, wir verstehen das auch nochmal anders. Und die Antwort war so nach dem Motto, man muss sich auch immer neue Begriffe ausdenken, und das würde es ja eigentlich gar nicht geben, das gab es ja früher auch nicht. Und nach dem Motto dies, das, dass man alles wieder mit irgendwelchen Begriffen erklären muss, nur weil jemand so und so ist. Und ich dachte mir nur so, okay, das ist schwierig. Also das fand ich ein bisschen schwierig, weil, wie gesagt, für mich ergibt diese Quarterlife-Crisis halt total Sinn, auch gerade in unserem Alter. Und was meinst du?
Also ich würde auch sagen, ich kann euch gleich noch mal ein paar Sachen zur Quarterlife-Crisis erzählen. Das ist eigentlich ein Begriff, wo ich auch dachte, den hat sich Social Media ausgedacht, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber trotzdem, nur weil das jetzt ein neuer Begriff ist, heißt es ja nicht, dass er nicht ein Phänomen, was vielleicht auch neu aufgetreten ist, beschreibt. Ich meine, früher, das hängt ja vor allem ab, dass in diesem Alter so die großen Steps kommen. Schulabschluss, Studium, Beruf, was kommt danach? Man kann irgendwie nicht so richtig sich mehr an irgendwas festhalten, wenn man jetzt in dieser Phase angekommen ist, weil man nicht mehr so wie in der Schule weiß, dann habe ich meinen Abschluss, dann gehe ich studieren und dann mache ich halt irgendeinen Beruf, aber das ist noch so weit weg, mache ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber. Also man ist einfach so in den Pool an Möglichkeiten geschmissen. Und das gab es früher ja irgendwie noch nicht so sehr. Erstmal gab es viel mehr Ausbildungsberufe und es wurde auch einfach viel mehr ausgebildet quasi. Und deshalb kann ich, und das wurde halt ja auch häufig einfach von den Eltern vorgegeben, so du machst jetzt das und dann heiratest du mit 20 und dann kriegt ihr halt Kinder. Das heißt, die Frau war sowieso schon mal irgendwie raus. Das heißt, dieses ganze Thema war irgendwie gar nicht so groß und man hatte nicht so viele Möglichkeiten. Und das ist ja eigentlich was Gutes, dass das jetzt so ist.
Oh, meine Nase kribbelt. Auch wenn es überfordert.
Ja.
Ich habe auch noch so eine kleine Erklärung von den Forschenden, die halt sagen, warum genau diese Verschiebung jetzt stattgefunden hat. Und das ist einmal die Zukunftssorge und der wirtschaftliche Druck. Ja, dann psychische Probleme beginnen früher. Schon bei Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren steigt das Anzeichen von Depression und Angst, Wahnsinn. Lange bevor das Berufsleben startet. Mangelhafte Versorgung und Social Media und Smartphones werden hier auch als Gründe genannt.
Ja, checke, aber ein bisschen, weil man sich einfach viel mehr vergleichen kann, da haben wir ja auch schon relativ häufig drüber gesprochen. Ja, bei der Harvard Business Review ist tatsächlich auch rausgekommen, die späten 20er seien die schlimmste Phase des Lebens, weil zu keinem Zeitpunkt das Stresslevel so hoch ist, beziehungsweise so viel steigt. Und das finde ich auch crazy. Der Jugendkulturforscher Matthias Rohrer hat im Enjoy-Interview auch erzählt, vor allem bei jungen Erwachsenen mit höherem Bildungshintergrund ist das halt besonders groß, weil es ist irgendwie alles nicht mehr ganz so einfach. Höhere Bildung hat keine Garantie mehr für eine sorgenfreie Zukunft, das sagt er eben auch. Und vielleicht ist ja auch, habe ich ja gerade schon die großen Steps alle erwähnt, vielleicht ist ja auch irgendwie nicht alles so gelaufen wie geplant. Das Abi war doch schlechter und man kann das Studium nicht machen, was man gerne machen möchte. Und dazu muss man ja auch sagen, nicht nur beruflich ist alles irgendwie schwierig, sondern eben auch privat. Es ist eine crazy Zeit, wo manche Leute gefühlt schwanger sind, ein Haus bauen, heiraten, was auch immer. Also jetzt vielleicht nach dem Studium, ne? Wir wollen jetzt nicht übertreiben. Und andere wohnen gefühlt mit 30 immer noch zu Hause. Also es ist halt so eine sehr große, ja, Schere und man muss sich irgendwo dazwischen seinen Platz finden. Es ist so dieses Ding von erwachsen werden. Ich habe auch letztens einen TikTok gesehen, das ist jetzt auch ein bisschen kitschig, aber es ist irgendwie so, man fühlt so diese Mitte zwischen jugendlich sein und erwachsen sein und Jugendliche können dieses Erwachsensein fühlen, nicht so richtig nachvollziehen und Erwachsene können, ich fühle mich aber immer noch jugendlich irgendwie nicht mehr so richtig nachvollziehen. Und deshalb fühlt man sich vielleicht auch so ein bisschen allein gelassen, aber auch dazu kann man sagen, es ist kein individuelles Problem, sondern eben ein gesellschaftliches as always.
Bei meiner Recherche sind mir auch oft so Überschriften ins Auge gefallen, wie die Midlife-Crisis verschwindet und Schockstudie, Midlife-Crisis kommt jetzt schon in diesem Alter. Und ich frage mich so, also mal ganz ehrlich, warum ist das so schockierend? So ergibt es nicht eigentlich total Sinn? Also wie du schon gesagt hast, wir kommen aus der Schule raus und dann müssen wir Entscheidungen treffen, die schon relevant fürs ganze Leben sein können. Dann wird erwartet, dass man auf einmal im Erwachsenenleben klarkommt oder in der Erwachsenenwelt. Es kommen Sachen auf einen zu wie Miete, eigenes Geld, Versicherungen, Nebenkosten, einkaufen gehen. Wie macht man eigentlich eine Steuererklärung? Wo muss ich Geld anlegen? Was ist eigentlich mit meiner Rente? Bla bla bla. Also es sind ja ganz, ganz viele Fragen. Und dazu kommt ja auch noch, wie du schon gesagt hast, es ist beruflich, es ist privat, aber dann kommt auch noch dazu, dass die Politik im Moment, reden wir nicht drüber, aber wir wissen alle, wie sie ist, und Klima. Also für uns steht in der Zukunft ein ziemlich großes Fragezeichen und ich glaube schon, dass es vielen Leuten einfach extrem Angst macht.
Ja, darüber haben wir übrigens auch eine Folge Zukunftsangst. Ich glaube, das war Folge 30 mit Franziska Fischer.
Hört rein.
Eben. ich kann euch auch noch mal die 5 Phasen der Krise quasi erklären. Das ist laut dem Forscher Dr. Oliver Robinson, einem Forscher der Uni Greenwich. Und es kommt als erstes Unzufriedenheit. Dann das Bedürfnis nach Veränderung. Dann tritt die Veränderung ein. Und dann kommt die Kontrolle eben langsam zurück und man lebt eben sein neues Leben mit dem richtigen Fokus, in Anführungsstrichen, auf Interessen und Werten. Und es wird auch gesagt, dass tatsächlich 80% der Menschen, die so eine Krise durchlebt haben, danach positiv darauf zurückblicken. Und da wollte ich dich auch mal fragen, würdest du tatsächlich sagen, dass diese Krise nur negativ ist?
Nein. Also ich glaube, in der Zeit, wo du in der Krise bist, ist es schon erschreckend, weil du halt klarkommen musst neue Wege finden. Aber ich glaube auch, dass du dich in gewisser Weise selbst wiederfindest. Und ich meine, diese Krise wird ja einen Auslöser haben. Und dementsprechend denke ich, dass man vielleicht doch eher gestärkt aus der Situation rausgeht. dass man das vielleicht eher als so eine, ja, Hürde im Leben nehmen kann, aber an der man halt wächst. Mhm. Und dementsprechend finde ich, dass das nicht nur negativ ist, nein.
Ja, ich finde nämlich auch, dass das eigentlich gut ist, weil irgendwie hat man ja ständig irgendwelche Lebensoptimierungsgedanken. So, was kann man besser machen? Was gefällt mir gerade nicht? Was möchte ich vielleicht besser machen? Ich glaube, das Problem ist, dass es halt viele Leute dann nicht umsetzen. Und ich sag ehrlich, ich setze es selber teilweise auch nicht um. Und dann kracht es halt wahrscheinlich irgendwann. Und genau dann kommt eben die Quarterlife oder die Midlife-Crisis. Ich glaube, dass es viel besser ist, wenn man sich selber optimieren möchte, das einfach so Schritt für Schritt zu machen. Und dann kommt vielleicht gar nicht so diese große Unzufriedenheit und so diese große Lebenskrise, sondern dann hat man vielleicht viele kleine Krisen, die man aber irgendwie besser wegstecken kann, als wenn man auf einmal seinen ganzen Kühlschrank ausräumt und sagt, nee, ich lebe jetzt nur noch gesund, und dann knallt alles rein und dann heult man 2 Tage später, weil man keine Gummibärchen mehr findet.
Ja.
Das ist mir nicht so passiert. Wirklich nicht, aber es ist ein Beispiel, das mir gerade einfällt, was mir vielleicht irgendwann passieren könnte.
Richtig. Also wie gesagt, ich glaube, am wichtigsten ist einfach beide, also es gibt zu 100% noch mehr Krisen im Leben.
Ja.
Ich finde auch dieses nach dem Motto, die Menschen sind am Anfang und am Ende ihres Lebens am glücklichsten.
Ja, also bitte. Entschuldigung.
Ja, ja, das ist Quatsch. Ja, als Kind bin ich glücklich, aber ich weiß nicht, ob ich als alter Mensch unbedingt die glücklichste Phase meines Lebens habe.
Nee, und das ist ja auch das Ding, davon sollte man ja nicht ausgehen, sondern man kann ja einfach versuchen, jede Phase zur glücklichsten Phase zu machen.
Danke, Nika. Ja, also ich finde persönlich, diese Krisen müssen ernst genommen werden und nicht so in, also wie gesagt, wir dachten, Quarterlife Crisis ist ein Phänomen von Social Media. It's not. Und diese Midlife Crisis, finde ich, wie gesagt, wird oft so ein bisschen, ja, verharmlost.
Ja, es ist ja genauso wie die Quarterlife-Crisis. Also ich weiß ja nicht, mit wem du geredet hast, aber es war halt wieder, ist ein neuer Begriff für irgendwas, was ihr wieder erfinden wolltet.
Ja.
Aber
nehmt einfach, es ernst.
Ja, einfach mal jedermanns Probleme akzeptieren und auch jeder Frau's.
Jeden seine.
Ja.
Gar kein Deutsch, Digga.
Und jetzt kommen Schwenks.
Ich finde es schön, dass ich das heute, dass das mein Schwenk ist, weil ich heute irgendwie nicht reden kann. Wie gesagt, es tut mir leid. Aber Kurzfassung, wir haben uns ausgesperrt.
Ich nicht. Wir also sind nicht wir.
Wir sind meine Mitbewohnerin und ich. Und ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben insgesamt 3 Schlüssel für die Wohnung. Es sind aber eigentlich nur 2 im Umlauf. Also ich habe einen und meine Mitbewohnerin hat einen. Und dann war ihre Schwester zu Besuch und sie hat halt unseren Ersatzschlüssel bekommen. Und wir wollten abends zusammen essen gehen und meine Mitbewohnerin ist runtergegangen, weil sie ihr Fahrrad noch wegstellen wollte. Und ihre Schwester und ich waren oben. Und ja, auf jeden Fall hat meine Mitbewohnerin beim Runtergehen zu mir gesagt, ich habe einen Schlüssel. Ich so, gut, ich nehme meinen trotzdem nochmal mit und ziehe die Tür zu. Ja, wir haben beide Schlüssel Nummer 3 vergessen, der in der Tür steckte.
Und zwar so tief, dass man den Schlüssel von außen nicht mehr reinstecken konnte, nehme ich an.
Also du konntest ihn reinstecken, aber du konntest halt nichts machen, weil wir sind sehr, also wir wohnen in einem Altbau, dementsprechend sind die Türen und die Schlösser. Und ich glaube, moderne Schlösser ist es ja so, dass du von beiden Seiten Schlüssel reinstecken kannst und drehen kannst.
Boah, das weiß ich gar nicht.
Bei alten Schlössern ist es nicht so. Und dann Scheiße. Ist unsere Tür auch noch so umständlich eingebaut. Also es ist gefühlt überall ein Schlitz. Du hörst alles aus dem Flur draußen.
Ist bei mir auch so.
Aber du kannst nicht in diese Tür einbrechen. Es sind letztendlich noch Nachbarn gekommen, die uns irgendwie Karten gegeben haben oder Flaschen aufgeschnitten haben, damit wir irgendwie vielleicht hinter den Spalt kommen. Und vielleicht ist es ja wirklich nur, sie ist zugefallen. Sie war nicht abgeschlossen und nichts, weil ich ja nichts mehr machen konnte.
Ja.
Und wir haben es, glaube ich, 1 Stunde versucht. Mein Mitbewohner hat sich an den Plastik geschnitten. Ich habe mich an den Plastik geschnitten. Es gab Verletzte.
Ja, und ich habe ganz viele lustige Snaps bekommen. Ich fand es in dem Moment lustig, auf eine Art natürlich, weil ja.
Wir haben halt gehofft, dass wir einbrechen können. Aber turns out, unsere Tür ist einbruchsicher, auch wenn sie kompletten Lücken hat.
Oder halt für Amateure nur einbruchsicher.
Naja, also wir haben schon alles ausprobiert. Auf jeden Fall, wir mussten den Schlüsseldienst rufen. Und wir haben den Schlüsseldienst genommen, der bei uns am nächsten war. Und das war, also wir wohnen in so einer Querstraße und dann auf der Hauptstraße war dieser Schlüsseldienst. Und der so, ja, ich bin nur 20 Minuten da und wir waren so, Digga. Du brauchst von da vielleicht 5 Minuten.
Vielleicht musst du ja noch eine Mail schreiben.
Nee,
oder
nee,
so
es war schon Bereitschaft und es war 19 Uhr. Also es war jetzt auch nicht unbedingt spät. Aber Wir haben letztendlich 150 Euro bezahlt.
Das ist halt echt
dafür,
krass.
Dass er das versucht hat, was wir versucht haben. Er hat zuerst mit einer Karte versucht, dann hat er es auch mit so einem Plastikstück versucht. Und wir standen da so, meine Mitbewohnerin hat sich nicht eingekriegt, ich auch nicht, weil wir waren so, wenn es jetzt funktioniert, wenn er jetzt in diese Wohnung quasi einbrechen kann, wie wir es jetzt eine Stunde versucht haben, dann knallt's.
Aber er ist halt auch der Experte, ne?
Ja, auf jeden Fall hat er es dann irgendwie aufgekriegt. Wir sind 150 Euro ärmer gewesen dafür, dass wir einfach dumm waren.
Ich sage, alle Einbrecher Schlüsseldienst zu machen, ist so viel besser, weil ihr macht professionell irgendwelche Türen auf, was ihr ja eh sonst die ganze Zeit macht. Und ihr könnt so unglaublich viel Kohle dafür berechnen, das ist doch viel, man kann nicht verknackt werden danach. Es ist so viel besser, als danach 5 Fernseher zu verkaufen, ist doch total anstrengend. Ich würde an eurer Stelle einfach Schlüsseldienst machen.
Nika,
ja.
Ich weiß nicht, ob wir so eine Aufrufe machen dürfen.
Wieso? Ich okay. Entkriminalisiere hier gerade Leute.
Okay. Naja, was ich auch noch sagen wollte, er hat nicht mal nach unserem Ausweis gefragt oder so.
Oh.
Dementsprechend hätten wir auch einfach in eine andere Wohnung reingekonnt.
Oh.
Nee, Spaß. Aber ja. Ja, es passiert uns nicht mehr. Wir haben jetzt richtig provisorisch und hässlich einen Nagel an der Wand. Und wir haben uns geschworen, dass kein Schlüssel mehr in der Tür stecken bleibt.
Ja.
Und der Nagel hängt halt auch komplett nicht mittig und auch viel zu hoch. Und es sieht richtig furchtbar aus. Wir sollten uns vielleicht mal ein Schlüsselbrett zulegen. Aber ja, das war meine Aussperrstory. Es war ein absoluter Traum.
Ja.
Wir sind danach trotzdem noch essen gegangen.
Schön, was gab's?
Pizza. Richtig, richtig lecker. Und wir wurden auch noch eingeladen auf den Schock von der Schwester meiner Mitbewohnerin. Und war schön, aber auf den Schock. Das Ding ist, weißt du, meine Mitbewohnerin und ich, wir hatten nicht mal richtig Bock rauszugehen.
Checke.
Und ich war die ganze Zeit so in meinem Bett und ich war so, boah, jetzt rausgehen.
Checke.
Es ist kalt. Und dann das.
Ja, da kann auch, das ist jetzt eine bisschen andere Story, aber Leo hat mich, ich glaube, Sonntag gefragt. Oder wann war das? Ist auch egal. Ob wir vielleicht feiern gehen wollen und ich war so,
nein. Ich hatte 5 Minuten Lust. Dann hat auch war's vorbei.
Also es war nur so, nein, ich bin viel zu gestresst, um mein Bett nachts zu verlassen.
Richtig.
Aber
ja,
gut.
Thema für nächste Woche.
Du oder ich?
Du?
Okay. Das Thema für nächste Woche ist Urban Mining. Und ich habe ehrlich gesagt noch keinen Schimmer, was es ist. Ihr vielleicht auch nicht, deshalb müsst ihr die nächste Folge hören. Und ich muss die nächste Folge mit Leo zusammen produzieren. damit ich weiß, was es ist. Genau. Ansonsten entlasse ich euch für die Woche mit einem Spruch. Teamwork heißt, nie allein Fehler machen zu müssen.
Und bis dahin,
tschüssi. Die Quellen gibt's übrigens in der Folgenbeschreibung.